Karin Schmidt-Friedrichs, hallo.
Michael Machen, Jordi Breu. Hallo, grüße Frau Friedrichs.
Grüß Sie.
Ja, super, dass es so pünktlich geklappt hat.
Ja, gerne. Sie haben das ja hochprofessionell mit Vorankündigung und be prepared.
Ja, ist natürlich immer wichtig. Übrigens auch jetzt komplett über Audio, vielleicht auch nicht ganz alltagsgewöhnlich, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass das reine Audio bei einem Interview ganz viel Spannung beim Gegenüber rausnimmt. Also das Gegenüber ist erfahrungsgemäß ein bisschen weniger nervös, wenn man sich nur auf das Gehörte konzentriert. Und wir haben sehr gute Erfahrungen bis dato gemacht.
Also wir meinen damit auch uns.
Also Sie sind nicht so aufgeregt. Also
Ja,
ja, ich bin jetzt
ja be also beide
beide.
tatsächlich.
Ich habe jetzt über Corona derart viele unterschiedliche Interviewformen geübt, dass ich bis auf die App des Bayerischen Rundfunks, die immer abstürzt, glaube ich, mit allem zurechtkomme.
Ist Ihnen auch oder rein jetzt über Audio am liebsten? Also uns geht schon so Audio, also man ist viel fokussierter und die Sinne sind viel geschärfter als wie über so ein Zoom oder GoToMeeting-Konferenz. Also wir sind da gar nicht so begeistert.
Ja, also ich bin inzwischen, ich habe richtig die Zoom-Fatigue. Also ich bin so froh, wenn ich keine Kacheln mehr sehen muss.
Ja.
Und also jetzt weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf, aber ich glaube, es geht uns allen so, dass man natürlich auch über dieses viele Zoomen sich angewöhnt hat, dann sich nicht mehr zu konzentrieren. Also ich glaube, es
Ja.
liegt nicht an Zoom, sondern es liegt an der Erfahrung, dass man 8 Stunden am Tag vor dem Bildschirm sitzt und daneben weiß Gott irgendwie ein paar Mails checkt oder sowas, was ich halt bei Audio nicht mache. Also ich gucke jetzt im Moment hier in die leider noch gar nicht blühenden Bäume und gucke auch nicht auf meinen Bildschirm und damit bin ich halt bei Ihnen. Während wenn ich
Ja.
am Bildschirm bin, dann klicke ich halt mal ins nächste Fenster und gucke, ob die Mails
Genau.
bearbeitet werden
Ja.
können. Und das fördert die Konzentration nicht.
Und man darf auch eines gar nicht vergessen, ja, die Wahrnehmung des Gegenübers, weil es ist ja nicht so, dass jeder immer das beste Licht hat und den besten Ton hat. Also ich erinnere mich an so Gegenlichtsituationen, wo irgendwie drei Menschen in einem Raum sitzen und dahinter scheint die Sonne rein und man sieht die drei Menschen gar nicht und man hört sie schlecht und also furchtbar, es ist total anstrengend und irgendwie bringt es keinem was. Das ist meine Erfahrung.
Ja, also da können wir wahrscheinlich inzwischen alle Bücher drüber schreiben. Ich habe inzwischen, weil ich halt zum Teil auch Fernsehinterviews über Zoom gegeben habe, so ein halbwegs professionelles Setting und weiß, bei welchem Licht ich wie viel elektrische Leuchte da noch draufknallen muss und habe den Hintergrund irgendwie mit einem dunklen Betttuch abgehängt, was aussieht wie so eine quasi dunkle Profiwand, weil das immer reflektierte, je nachdem, wie doll die Sonne durch welches Fenster geschienen hat. Und dann tanzten da hinter mir irgendwelche Reflexe rum. Und ich dachte immer, die gucken ja gar nicht auf das, was ich sage, die gucken ja nur, welche Reflexe an meiner
Ja, genau, das ist es.
Magnetwand rumzappeln.
Schwierig, ja.
Aber das liegt daran, dass ich halt relativ viel medial unterwegs bin. Und die ersten, da erinnere ich mich auch an große Schweißflecken, bis ich das irgendwie so weit hatte.
Na schön, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir jetzt beisammen sind und wenn Sie eh quasi aus dem Fenster schauen können und auch wenn es die nicht blühenden Bäume sind, aber zumindest wandern so die Gedanken dann ein bisschen. Und ich hoffe, Sie verstehen unseren leicht bayerischen Dialekt. Also
Ja, da bin ich absolut okay.
das ist perfekt. Super. Dann möchte ich Sie natürlich gerne mal vorstellen. Wir haben hier die Karin Schmidt-Friedrichs im Podcast, die Verlegerin oder auch Mitinhaberin des Verlags Hermann Schmidt. Und eine Frage möchte ich vorwegstellen, und zwar, dürfen wir Sie duzen?
Gerne, gerne. Ich bin die Karin.
Super, Karin, freut uns. Dann,
Jetzt müsst ihr mir dann aber halt auch verraten, wer ihr seid, weil sonst ist es unfair.
genau,
das
ich bin der
stimmt.
Michael.
Ich bin der Jordi. Wir haben vor einiger Zeit, Ende letzten Jahres, den Podcast zusammen aufgebaut und sind jetzt quasi immer gemeinsam unterwegs zu unseren kreativen Gästen aus allen möglichen Sparten der Kreativbranche. Und deswegen sind wir auch heute besonders gespannt auf unser Gespräch. Aber Näheres zu deiner Person und auch zu deiner spannenden Geschichte erfahren wir nach einem kurzen Intro.
Alles klar.
Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael March und Jordi Breu.
Ja, Karin, treffen wir dich gerade im Büro an oder bist du tatsächlich zu Hause?
Nee, ich sitze im Büro und wir haben ein Gemeinschaftsbüro, eigentlich mein Mann Bertram und ich, aber der ist auf der Autobahn und insofern kann ich hier so laut mit euch erzählen, wie ich das mag.
Super, ja, dann können wir auch über Geschichten und Anekdoten berichten, die ihm vielleicht ein bisschen unangenehm wären, oder?
Auch das ist der gewohnt, dass ich meine eigene Meinung habe. Und er kann ja den Podcast hören. Also von daher, so was ganz Schlimmes werde ich euch wahrscheinlich nicht verraten.
Okay, super. Ja, das führt mich eigentlich schon zum ersten Punkt so ein bisschen. Und zwar, Karin, mal ganz eine persönliche Frage gleich zu Beginn. Würdest du dich eigentlich so ein bisschen als rebellische Person bezeichnen?
Also mein Vater würde sagen, ganz sicher ja. Meine rebellische ältere Tochter würde sagen, nee, die ist voll angepasst inzwischen, die ist doch hier den Marsch durch die Institutionen gegangen. Und ich würde wahrscheinlich, also ich würde mich nicht mehr als rebellisch, aber so dieses Warum und Warum nicht sind schon Fragen, die ich immer noch intensiv habe. Und wenn dann die Antwort kommt, ist halt so, dann könnte ich auch jetzt noch mal rebellisch werden.
Ja, der Grund, warum ich diese Frage stelle, ist, weil gerade, wo wir uns mit deiner Person beschäftigt haben, es gibt ja schon zahlreiche Interviews in Form von Artikeln oder Podcasts. Und es gab da schon einige sehr interessante Merkmale, weil du irgendwie so den, es hatte irgendwie so den Anschein, als hättest du, wenn du vor einer Situation gestanden bist, wo du nicht weitergekommen bist oder wo dir Grenzen aufgezeigt wurden, dann hast du eigentlich so immer gedacht, jetzt erst recht.
Das stimmt. Also wenn das für euch rebellisch ist, das würde ich jetzt eher unerschrocken oder neugierig und ja, dieses Warum nicht. Also aber ja, vielleicht ist was Rebellisches dabei. Also Väter haben ja manchmal nicht ganz Unrecht und den hatte ich ja eben schon zitiert.
Was wäre denn dann für dich rebellisch?
Für mich wäre rebellisch auch den Widerspruch suchen, wenn er gar nicht in der Sache liegt. Also die Rebellion um ihrer selbst willen, das bin ich, glaube ich, nicht. Mhm. Also der Rebell als Typ verliert ja zum Teil die Reason Why und geht quasi auf die Barrikaden oder ist dagegen, weil er dagegen sein will. Das bin ich überhaupt nicht, aber wenn ich auf dem einen Weg nicht weiterkomme und das Gefühl habe, das ist jetzt nichts, dann bin ich schon völlig selbstverständlich am Suchen nach dem nächsten Weg, bevor ich die Flinte ins Korn werfe.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Bereich deines Lebens, gerade so im Bereich des Fotografiepraktikums, das du abgeschlossen hast früher, also mal ganz, ganz weit zurückgedreht, ganz früher, genau. in der Biografie. Da hattest du ja auch so den Moment, wo du ja dir gedacht hast, ich mach's nicht weiter, weil eigentlich gibt's da jetzt für mich keine Zukunft. War das so? Mhm.
Ja, das war, also wenn ich ganz ehrlich bin, war das schon auch ein Eingestehen von Grenzen. Hab ein wahnsinniges Glück gehabt und bin bei FC Gundlach, der damals wirklich eine Ikone der Fotografie war, gelandet. Und der saß in Hamburg in so einem Hochbunker, der vom Zweiten Weltkrieg übrig geblieben ist. Und dann war drumherum total die Kreativszene und mit dem und für den haben auch Top-Fotografen gearbeitet. Und ich war so im Hobby fotografieren, so fängt man ja an. Da dachte ich schon, auch ich habe sowas wie Talent. Und als ich dann dort diese ganzen Leute sah, dagegen ich, dagegen bist du aber echt jetzt sehr harmlos. Und dann hatte der noch eine Fotogalerie, das heißt, der stellte dann auch noch Fotokünstler aus und hatte einen Fotobookshop. Und das heißt, da verkaufte er dann auch noch Bücher von den tollsten FotografInnen. Und ich habe da überall gearbeitet, ich war völlig besessen, habe, ich weiß nicht, wie viele Wochenstunden gearbeitet, weil mich das so faszinierte. Aber so nach 4 Monaten hatte ich das Gefühl, Also ob du da in diese Sphären je kommst, das ist doch sehr fragwürdig. Und was macht eigentlich eine Fotografin, wenn sie nicht wirklich herausragend ist? Und da fiel mir irgendwie wenig Inspirierendes ein. Und dann dachte ich mir, vielleicht behältst du mal besser ein schönes Hobby, als einen mittelmäßigen Beruf zu akquirieren. Mhm. Und dann habe ich das mit einem kurzen Frustmoment und dann aber im Nachhinein sehr zufrieden wieder in den Bereich des Hobbys geschoben.
Mhm. Das ist aber beeindruckende Selbstkritik, weil man muss, weil wenn man so deinen ganzen Werdegang betrachtet und deine beruflichen Erfolge, dann sind das ja auch, sage ich mal, schon herausragende Bereiche. Und da scheinbar gab es ja doch den Biss, gell? Deswegen ist hochinteressant, dass du dann wirklich so der Fotografie entsagt hast, nach dem Motto, na gut, da bin ich nicht herausragend, scheinbar kann ich was anderes besser.
Also ich glaube, das ist, Kreativität ist ja sowas, was zumindest in meinem Umfeld und Leben und wahrscheinlich auch in eurem, das hat ja so einen Nimbus. Kreativ ist was ganz Tolles und also mir ist es wahnsinnig schwer gefallen, mehrfach in meinem Leben zu erkennen, dass ich vielleicht Stärken habe, die nicht so hip sind und eben eigentlich nie in irgendetwas top kreativ geworden bin. Also auch in der Architektur, was ich dann ja begeistert und engagiert studiert habe, waren meine Fähigkeiten viel eher im Analytischen als in dem Urknall-Kreativen. Ich fand es schrecklich, dass ich das nicht war. Also habe ich wirklich drunter gelitten. Aber
glaube ich, ja,
irgendwann dachte ich mir, also jetzt vielleicht braucht es ja auch Leute, die das durchplanen. Also ich habe dann nachher in der Baugeschichte zum Beispiel Denkmalgutachten gemacht für die Denkmalbehörde oder für Auftraggeber, die dann eben denkmalgeschützte Häuser hatten und die umbauen wollten. Und das ist eine völlig andere Kreativität. Und da war ich, ohne dass ich mich irgendwie groß anstrengen musste, top. Und dann habe ich langsam gemerkt, hey, vielleicht gibt es Stärken, die du vor lauter Kreativsucht, da passt es ja jetzt,
ja.
die ich ja gar nicht sehen konnte. Und im Verlag hier, wir arbeiten mit tollen GrafikdesignerInnen zusammen, mit tollen AutorInnen. Und ich kann die super gut groß sein lassen, nachdem ich kapiert habe, die haben eine Kreativität, die ich nicht habe. Und ich habe eine Fähigkeit, die denen zu Glanz und Aufmerksamkeit verhilft. Mhm. Und aber dann kann man auch kreativsüchtig anders sein, also indem man andere Kreative groß sein lässt.
Ja, genau. Also dieser Druck, den du angesprochen hast, dieses Leiden, das kann ich mir so gut vorstellen, weil natürlich ist es eine Fähigkeit, die man erst gar nicht bemerkt oder die man gar nicht so offen sieht, so wie andere, die Werke erstellen oder auch Fotografien oder Illustrationen oder anderes, was man halt sofort vor Augen hat, was man sofort beurteilen kann, genau, was man sofort sichtbar hat und womit man auch natürlich begeistern kann. Aber dieses Analytische, was du ja hattest, dieses Planerische, dieses Strategische, das macht sich oft einmal erst viel, viel später bemerkbar, gell?
Also ich erzähle euch so, im Studium war so ein Erkenntnismoment, wir haben in Gruppenarbeit die ersten zwei Studienjahre verbracht, also wirklich in einem Raum und alles, was wir an Noten bekamen, bis auf so ganz wenige Prüfungen, Statik wurde extra geprüft, war eben eine Gruppenarbeitsnote. Und wenn man relativ ehrgeizig ist, ist das nur bedingt die ideale Situation.
Ja.
Und wir sollten eine Segelflughalle entwerfen. Erstmal alle gegeneinander, also 5 im Pitch. Dann wurde der beste Entwurf ausgesucht. Und dann mussten wir diese Segelflughalle baukonstruktiv und bautechnisch und bla 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 durchplanen. Und eine Frau in meinem Raum, die inzwischen meine beste Freundin aus dieser Zeit ist, die setzte sich da hin und zeichnete hatte eine Leichtigkeit und dieser Entwurf, das war es einfach. Und ich habe mich verkünstelt, also es war alles hoch verkopft und es war, glaube ich, auch nicht schlecht, aber gemessen an dem, was sie dahin warf, war das schwach. Und das sah man auch, da musste man nicht irgendwie groß zurücktreten, sondern das war einfach eindeutig so, dass Andrea das besser konnte. Und was die überhaupt nicht konnte, war, diesen in dem Pitch quasi zu präsentieren und irgendwann an einem Abend nach 2 Frusttagen habe ich dir gesagt, sag mal, du gewinnst es sowieso. Also wir machen ohnehin deinen Entwurf, aber wenn ich den präsentiere, dann wird der nochmal besser dargestellt. Da kriegen wir darauf schon mal alle die bessere Note, wollen wir das nicht so machen. Und dann habe ich ihr hergeleitet, was an dem Entwurf so toll ist. Und die sprach sehr breites Schwäbisch damals und sagte immer, Hanoi, Schätzle. Ich so, das ist der Wahnsinn, hat Hanni gar nicht denkt. Also die hatte all die Sachen, die ich da rein interpretierte, was da dran so großartig war, hatte die einfach aus Intuition gemacht, saß völlig fasziniert da, was sie angeblich gedacht hätte. Und dann dachte ich mir, ja gut, so geht Teamwork. Also da machen wir ja, das halt so.
Und so kann man.
Und die Entwurf nach wie vor grandios.
Ja, super. Ja, tolle Anekdote. Ja, die nochmal vielleicht kurz auf dieses Fotografiepraktikum. Was hast du denn da genau gemacht, projektmäßig?
Der FC Gundlach hatte damals ziemlich viele Modeshootings und also das war ja eine Zeit, wir haben analog noch fotografiert. Ich bin jetzt 61, also wir reden jetzt über 1979. Mhm. Da war die noch gar nicht auf der Welt. Und
ich schon.
Ah ja, okay, jetzt habe ich das rausgefunden. auf jeden Fall, ich hing unten an Hosenbeinen, die dann glatter nach unten fielen. Ich besorgte, einer meiner ersten Jobs war, durch das mir unbekannte Hamburg zu fahren mit dem mir noch wenig vertrauten roten Käfer. Und türkise Rollerblades zu suchen. Es gab aber eigentlich nur Rollschuhe und schon gar nicht in Türkis. Und irgendwann hatte ich endlich Rollerblades, aber eben auch nicht in Türkis. Und dann haben wir die Nacht eben gespritzt, weil die mussten türkis sein. Und dann habe ich die Models bespaßt und habe den Assistenten geholfen. Und du musstest morgens erstmal da sein und da wurde ziemlich viel so Licht geprobt und solche Sachen. Das haben wir natürlich immer, haben die immer mit den Praktikantinnen und Praktikanten gemacht. Also da war ich dann quasi Aushilfsmodel, bis das Licht stand und dann kamen die wirklichen Models. Und dann fuhr FC Gundlach aber ziemlich lang nach Amerika zu einem Shooting und wusste nicht so recht, was er mit mir anfangen soll in der Zeit. Und weiß wie gestern, da drückte er mir seine Leica mit allen Objektiven ein für mich unvorstellbaren Wert in die Hand und sagte, gegenüber solle ein Viertel abgerissen werden, um die Messe zu erweitern. Und ich sollte jetzt mal Fotos machen, eine kleine Kampagne dafür, dass dieses Viertel erhalten bleibt. Und ich dachte, kälteres Wasser kannst du mir jetzt aber nicht.
Ja. Aber es klingt nach einer schönen Aufgabe eigentlich.
Das war irre, das war toll. Also dann bin ich da durch dieses Karolinenviertel gestreift mit dieser unvorstellbar wertvollen Kameraausrüstung und habe fotografiert und zu dem Ganzen, jetzt, also auf mich wirkte das damals wie ein Imperium, auch wenn das heute das falsche Wort ist, gehörte auch ein Farblabor und weil ich ja so fleißig war und überall half, durfte ich auch überall was machen. Und dann bin ich dann nachts ins Farblabor und habe diese Bilder abgezogen und dann haben die mir gezeigt, wie ich die vielleicht noch ein bisschen, also Bildbearbeitung war damals ja ein Monsterjob, heute machst du das halt am Bildschirm, aber wir haben da gefädelt und gefächert und getan und gemacht und Dye-Transfer, irgendwie Farbinterpretation, bis ich das hatte, was ich ausdrücken wollte von diesem Viertel. Und dann habe ich da so eine Präsentation, ich wusste auch nichts über Pappenkleben, aber habe mir halt irgendwo das zurechtgereimt. Und irgendwann kam er wieder und dann sollte ich eben präsentieren, warum dieses Viertel erhalten bleiben soll. Und dann hing ich wieder unten an Hosenbeinen, weil dann ging wieder der normale Job los. Und habe Models geholfen, in ein Paternoster zu steigen mit High Heels. Ist gar nicht so leicht. Mit Turnschuhen von mir ging es viel leichter. Und also so das alles gemacht, was Praktis halt machten damals.
Hattest du denn auch so einen persönlichen Bezug zu ihm? Also hast du dir vielleicht so ein paar Charakterbildungen irgendwie mitgenommen, also war es so ein bisschen als Mentor für dich auch tätig oder war das wirklich nur ganz distanziert Aufgaben erledigen und Projekte durchführen?
Das war unterschiedlich, also die meiste Zeit war er für mich der Held und ich für ihn, glaube ich, relativ unsichtbar, was nicht an Arroganz lag, sondern einfach an viel zu tun und auch an der Größe dieses gesamten Komplexes, also da wurde sie dann halt irgendwie runtergeschickt, eine Ausstellung in der Galerie mit aufbauen und zack, war ich die Woche weg. Das war klar, dass er da währenddessen nicht an mich dachte, aber in der Kritik mit diesem Karolinenviertel, da hat er sich sehr ernsthaft mit beschäftigt Und da dachte ich poetisch und er dachte werblich. Und also ich hatte so ganz kleine, subtile Sachen immer gefunden und er wollte die gerne lauter und vielleicht reißerischer. Mhm. Und dann haben wir lange darüber gesprochen, wie welche Arten der Kommunikation wirken. Und er schilderte mir, wenn das jetzt wirklich als Kampagne oder als Präsentation vor den Städtebauverantwortlichen, dann müsste, also mehr meine Subtilität, falls es dieses Wort gibt, also das Subtile meiner Bilder eben viel zu komplex und hat mir dann so ein bisschen den Unterschied zwischen quasi Poesie und Werbung erklärt. Heute weiß ich das alles, aber mit 19 wusste ich das halt nicht und fand es schon sehr faszinierend. Und dann gab es aber auch Wochen, wo ich irgendwie über Modelkatalogen hing und Handmodels suchte, weil wir irgendwelche Schmuckkollektionen oder ich weiß nicht mehr, warum die unbedingt in der Zeit schöne Hände haben mussten. Da musstest du dann immer bei Agenten anrufen und fragen, ob die Hände auch sicher in Ordnung sind und auch garantiert kein Fingernagel angerissen oder abgebrochen ist. Also das war dann vom kreativen Overkill weit entfernt. Und ich glaube, heute macht es auch, also wenn man heute Praktikanten so eine Aufgabe gäbe, wären sie wahrscheinlich weg. Und also ich habe das so alles beobachtet und habe vor allem bewundert an ihm, oder das blieb und das blieb auch bis zu seinem Tod und darüber hinaus, dass der die Fotografie als künstlerische Disziplin ganz massiv verankert hat. Also diese Fotogalerie, und er hat eine wahnsinnsbedeutende Sammlung aufgebaut und sich ganz doll dafür engagiert, dass eben Fotografie gleichwertig mit der normalen bildenden Kunst angesehen wird. Dazu war ich aber mit 19 viel zu jung, um diese Leistung in diesem Umfang zu kapieren.
Ja, verstehe. Dann würdest du sagen, dass dir dieser Blick auf unscheinbare Details bis heute geblieben ist? Also, dass du dich weiterhin gerne auf sowas fokussierst, statt auf reißerische Themen oder laute Projekte?
Ja, also ich bin, ich habe gerade im Moment eine Rede, die ich als Börsenvereinsvorsteherin nächste Woche in der Nikolaikirche in Leipzig, der Partnerstadt von Kiew, halten werde. Und ich bin ganz, also ich kriege da so einen Rahmen vorgegeben vom Pressesprecher des Börsenvereins. Und dann gehe ich halt immer persönlich drüber und dann wird es immer etwas subtiler und immer etwas leiser und immer etwas dezenter. Und im Moment hat das Team wieder vom Börsenverein und ich bin relativ sicher, dass sie schmunzeln, weil da wieder Dankbarkeit und Demut und leisere Töne und Facettenreichtum und solche Worte und Phänomene reingekommen sind, die vorher nicht drin waren. Das, was ich früher mit Bildern gemalt habe, male ich heute mit Worten. Und ich bin überhaupt nicht die auf die Pauke Hauerin. Und das, ja, kann ich auch nicht besonders gut.
Ja, das ist super, ja.
Karin, wenn man da mal einen Sprung macht, jetzt so von Praktikum oder auch ursprünglich von der Architektur, was mich oder uns interessieren würde, du hast ja ganz selbstkritisch jetzt gesagt, du hast verstanden, dass das in der Fotografie dass du nicht herausragend sein kannst. Wie hat sich das dann die nächsten Jahre, Jahrzehnte entwickelt, dass du ja in so viel strategischen Themen, also ob du jetzt Unternehmen berätst oder so als Business Coach oder Teams und ein Ziel näher bringst. Also wie haben sich diese Fähigkeiten in den darauffolgenden Jahren so unglaublich selbstbewusst auch entwickelt? Das interessiert uns ja brennend. Also wie schafft man das, dass man so stark wird und so ein Selbstbewusstsein entwickelt, diese Dinge zu tun?
Das ist eine super gute Frage. Ehrlich gesagt, so ein Rezept oder so eine ganz klare Antwort weiß ich da gar nicht. Ich glaube, das klingt jetzt völlig absurd, aber zum Teil war es auch die Tatsache, dass mir der ein oder andere Weg nicht gerade verbaut war, aber relativ schwierig war und dass ich dann eben gedacht habe, gut, dann musst du irgendwie was anderes probieren. Also um das konkreter zu machen, Ich habe ja dann Architektur studiert und ich gebe unumwunden zu, das war ohne Regelstudienzeit und ich habe die meiste Zeit einfach Kreativprojekte gemacht und das Erreichen oder das Absolvieren meiner Scheine und Pflichtprüfungen, das stand nicht so im Vordergrund meiner ersten Studienjahre. Also ich habe das irgendwie schon auch gemacht, aber alle anderen hatten so einen Plan, wann sie welchen Schein machen und ich habe immer geguckt, boah, im Fotolabor machen die gerade dies und boah, da sucht jemand, da sucht ein Prof jemanden, der noch bei einem Wettbewerb mitarbeitet und zack, habe ich mich gemeldet. Und also immer, wenn sich irgendwie eine Chance am Rand auftat, war ich da und dann wurde ich schwanger, gewünscht, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht geplant. Und dann merkt und Bertram, mein Mann, entschied sich am 01.01.86, da hätte ich längst fertig sein können, aber ich habe es ja nicht so drauf angelegt, fertig zu sein, die elterliche Druckerei hier in Mainz zu übernehmen. Und dann dachte ich mir, oh Mist, jetzt musst du aber doch mal irgendwie ein bisschen Gas geben. Und dann habe ich das auch getan. Also ich kann arbeiten und ich habe auch einen großen Ehrgeiz. Ich habe den nur sehr zentrifugal quasi eingesetzt, nämlich immer an den Randprojekten und nicht immer in der Mitte. Und dann habe ich gedacht, ein Kind ist ja alleine irgendwie, das langweilt sich ja, dann können wir auch zwei kriegen. Und ich dachte plötzlich, auch im Studium ist es eigentlich viel geschickter, weil später beim Arbeiten ist es ja, dann passt es ja nie so richtig. Also bekam ich ein zweites Kind und dann war ich irgendwann mal endlich fertig mit meinem Studium, habe das auch mit einer ziemlich guten Note abgeschlossen. Und dann merkte ich aber, dass die Welt noch nicht ganz so weit war, dass mir mein Ehrgeiz und mein Engagement mit zwei kleinen Kindern so auf die Nase geschrieben stand. Und Bertram war Jungunternehmer und die Familie hochgradig patriarchisch und eher konservativ in der Rollenverteilung. Also bekam ich in der Architektur eher Jobs angeboten, die ich nun wirklich gar nicht haben wollte. Und der einzige Job, den ich wahnsinnig gerne angenommen hätte, war in der Städteplanung. Der war aber in Frankfurt. Da hätte ich dann dazu noch pendeln müssen und das wäre mit den Kindern wirklich nicht gut gegangen. Mhm. Und dann habe ich eigentlich aus einem gewissen Frust raus, als Bertram für die Druckerei erste schöne Bücher machte und zwar richtig tolle, um den Mitarbeitern, in dem Fall tatsächlich ungegendert, weil im Drucksaal waren nur Männer, so quasi ein Training on the Job zu verpassen. Also Bertram dachte sich die kompliziertesten Druckjobs aus, damit die Mitarbeiter lernen, das zu realisieren. Dann haben die das gelernt, nicht immer ganz freiwillig, aber immer irgendwann konnten sie es. Und dann ist Bertram und der Außendienst dieser Druckerei mit diesen quasi unmöglich geltenden Druckerzeugnissen zu Bankdirektoren, Museumsdirektoren und was nicht alles an potenziellen AuftraggeberInnen gegangen. Und das klappte auch sehr gut. Und ich sah, wie wahnsinnig glücklich der ist mit diesen unmöglichen Projekten und was da alles noch aus der Maschine rauszukitzeln ist. Und arbeitete dann mit guten GestalterInnen, weil das sollten ja auch tolle visuelle Feuerwerke sein. Und irgendwann habe ich abends gesagt, du, wenn ich die verkaufen würde, dann könntest du mehr davon machen. Und das macht dir doch eigentlich so einen wahnsinnigen Spaß. Und also langweiliger als das, was ich in der Architektur im Moment angeboten bekomme und vermutlich auch noch die nächsten 3 Jahre, kann das ja auch nicht sein. Und dann probieren wir das doch mal. Und also ich glaube, dass Hindernisse und Hürden immer auch einen Wachstumsimpuls in sich tragen. Die Frage ist halt nur, scheut man die oder nimmt man die? Und dann habe ich eben gedacht, ich gebe mir mal ein Jahr, habe im metaphorischen Sinne meinen Badumbauten, Küchenumbauten und Ladenumbauten Bauherrn gesagt, ich hätte eine andere Baustelle. Das stimmte irgendwie ja auch. Ich baute schließlich einen Verlag auf oder versuchte das. Und dann haben wir uns ein Jahr gegeben und hatten so ein paar Kennzahlen. Wenn das so und so und so sich entwickelt, dann bleiben wir dabei und sonst vergessen wir diese Idee. Dann kann ich auch wieder Bäder umbauen. Und das hat sich aber dann so entwickelt, wie wir uns das vorstellten. Und dann musste ich ja ganz, 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 ganz viele Seminare machen, weil vom Verlegen hatte ich ja nun wirklich definitiv überhaupt keine Ahnung. Und das war der erste Moment, wo ich dieses Strategische kapiert habe, weil ich mir erstens strategisch ganz viele Seminare rausgesucht habe und gesagt, was ist denn das Wichtigste, was ich jetzt glaube, noch lernen zu müssen? Und ich wollte das ja auch sehr schnell lernen, weil das war schließlich so, dass meine Ziele für in einem Jahr ja schnell erreicht werden sollten. Und da habe ich kapiert, ich kann super gut analytisch denken. Ich kann das alles. Ich bin zu Leuten gefahren, deren Marken ich bewundere. Ich bin zu VerlegerInnen gefahren, deren Verlage ich bewunderte. Aber ich war zum Beispiel auch bei dem Chef von Vitra damals und so, einfach weil ich dachte, sowas wie Vitra für Möbel ist, sowas würde ich gern für die Buchbranche werden. Und da haben mich alle Leute in den Verlagen angeguckt, ja, wie, aber das ist doch ein ganz anderer Markt. Und ich sagte, naja, aber Marke ist doch als Phänomen erstmal dasselbe. Und ich suche mir jetzt die besten, tollsten Leute. Mehr als dass die nicht antworten, kann ja nicht passieren. Und frage die, ob ich kommen darf. Und dann lerne ich von denen. Und das waren so die ersten Dinge, da habe ich vielleicht, hätte ich selbst noch nicht so formuliert, aber rückblickend habe ich da das Phänomen strategische Markenführung, das Phänomen wie, also Push-Marketing, Pull-Marketing, orientiere ich mich an den Endkunden oder an den Absatzwegen. Also plötzlich habe ich ganz viel von dem System, wie funktioniert eigentlich so eine Marke, verstanden. Mhm. Und 5 Jahre später habe ich das erste Marketing-Seminar für die Verlagsbranche gegeben und dachte, oh, hoffentlich merken die nicht, dass ich das hier alles nicht gelernt habe.
Ja, was ich noch einwerfen wollte, ist jetzt so nach der ganzen, also nach diesem kurzen Abriss deiner Geschichte, das ja sehr spannend ist und vor allem was mir da zentral ins Auge sticht, ist ja immer diese neue Fokussetzung. Also Fotografie hat nicht geklappt, okay, probier mal was anderes. Architektur, gut, aber ist auch nicht so das Wahre, probier mal was anderes. Also dieses immer wieder einen neuen Weg finden, bis man dann letzten Endes auf das kommt, was man wirklich liebt und wo man wirklich seine persönlichen Fähigkeiten ausspielen kann, das hat eigentlich so deinen Werdegang geprägt und ist, finde ich, auch eine ultra wichtige Facette für jeden Azubi, für jeden Praktikanten, der vielleicht so beim ersten Praktikum jetzt halt gleich mal total abgeschreckt wird. Sei es von dem Vorgesetzten, sei es vom Ausbilder, sei es vom Fach an sich, dass das einfach mega langweilig ist. Ja, viel zu viele lassen sich da vielleicht abschrecken, gell? Und du hast da ein sehr schönes Vorbild gegeben, wie ich finde. Einfach umorientieren, was Neues probieren und schauen, wie ticke ich denn eigentlich? Also wie gehe ich denn an Sachen heran? Und wo kann ich das am besten ausspielen? Ja.
Also ich glaube,
das kann ich gut, was kann ich nicht gut, gell? Das ist ja sehr wichtige Erkenntnis.
Und ich finde es so wichtig, das andere davor war deshalb ja nicht umsonst. Also du nimmst ja von allem, was du tust, irgendetwas mit. Und das heißt ja auch nicht irgendwie abgebrochen oder versagt oder so. Wir sind da gesellschaftlich so oft in so einem binären System. Entweder mache ich jetzt da eine Karriere oder das war umsonst. Und das ist es aber ja nicht. Also da bleibt ja ganz viel von dem Denken und von den Strukturen übrig. Und also ich habe das für mich irgendwann mal so formuliert, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und vielleicht ist es nicht der geradeste Weg, aber wer sagt denn, dass der geradeste Weg der einzige ist, der zum Ziel führt? Mhm, und
genau,
dass nicht aus genau diesen Puzzlesteinen, die man irgendwo aufgesammelt hat, das wird, dass man sich in andere Systeme schnell reindenken kann. Mhm.
Ja. Wenn du dich jetzt so in deiner jetzigen Situation betrachtest, würdest du sagen, dass du erfolgreich bist?
Ich glaube, ich würde als erstes mal sagen, dass ich zufrieden bin. Erfolg ist ja so eine Frage, ist das das dicke Bankkonto? Dann nein. Ist es ein gewisses Renommee? Dann vielleicht ja. Ist es, dass man morgens in den Spiegel guckt und sich denkt, okay, das ist schon, also jetzt nicht das optische Spiegelbild, sondern das, was du so erreicht hast. Also steht das, wo du stehst für die Jahre, die du auf dem Buckel hast? Ja. Und macht dir das Freude? Entwickelst du dich weiter? Ja, ja, ja. Mhm. Ist der Terminkalender mit Terminen gefüllt, die zumindest zu einem guten Teil dich weiterbringen, deinen Horizont erweitern und wo du im besten Falle auch noch anderen Menschen was Gutes tust, dann auch ja. Das sind so, also ich baue euch jetzt so, Erfolg ist ja, finde ich, so eine, so eine Riese, das ist so ein Wort, was man erstmal mit Leben erfüllen muss.
Richtig, ja.
Und also so im Sinne von, jetzt mache ich einen kurzen Umweg, Entschuldigung. Ich habe mal eine ganze Weile an jeden Termin im Terminkalender, für, als es noch Papierterminkalender gab, im Nachhinein zwischen 3 Pluszeichen und 3 Minuszeichen rangemacht, nur wie es mir damit ging mit dem Termin. Okay. Und danach habe ich mir gedacht, hey, eigentlich ist das ziemlich super. Und dann habe ich mir die angeguckt, wo immer nur Minus steht und habe gedacht, so, wie kann ich von denen möglichst weniger haben?
Super.
Und also in der Tendenz habe ich sehr viel mehr Plus-Termine als Minus-Termine. Und das finde ich fast das wichtigste Kriterium für Erfolg, wenn du ansonsten nicht unter der Brücke schlafen musst.
Ja, das ist genau der Punkt, auf den wir eigentlich mit der Frage raus wollten, weil diese Frage ist eigentlich so interessant, weil jeder sofort denkt, okay, ja, verglichen mit anderen, die zentral in den Medien sind und die Legendenstatus haben, natürlich bin ich da nicht erfolgreich. Aber was halt viele außer Acht lassen, sie tun jeden Tag das, was ihnen Freude macht und das mit vollster Leidenschaft. Und deshalb, ja, sind sie erfolgreich. Und deswegen bist auch du erfolgreich durchaus in dem Bereich, weil du einfach das tagtäglich machen darfst, was du liebst. Und es könnte auch anders sein, gell?
Eben. Wir finden ganz spannend, wenn man sich die Frage immer wieder mal selbst stellt, gell? Ist das ganz spannend, weil man ja erst tief in sich reinhören muss und vor allem so die Pros und Kontras ein bisschen aussortiert und ich finde immer wichtig und was sympathisch macht, wenn es eben nicht um die Kohle geht oder nicht um irgendwie Chakra, sondern wirklich um wahre Werte.
Also für mich ist zum Beispiel als Verlegerin betreue ich ja unsere AutorInnen und das sind fast immer Menschen, die zum ersten, also wir betreuen fast immer das erste Buch dieser Menschen. Mhm. Und für mich ist es halt inzwischen, dass ich weiß nicht, wie viel Buch, was ich betreue, also ich habe da einen gewissen Vorsprung. Und
kannst du es ungefähr betiteln, das wievielte Buch? Würde mich jetzt interessieren.
Wie viel habe ich lektoriert? Also bestimmt habe ich 50 Bücher intensiv auf meinem Schreibtisch betreut. Mhm. Okay. Aber wahrscheinlich auch noch mehr, weiß ich nicht genau. Am Anfang hat mehr Bertram lektoriert, weil wir am Anfang mehr Typografie-Know-how-Bücher gemacht haben und da würde man den Bock zum Gärtner machen, wenn man die mir anvertraut. Und inzwischen haben wir mehr so Creative-Life-Bücher und das bin wieder eher ich. Also von daher wandert das in den letzten Jahren mal mindestens zur Hälfte, Hälfte. Ja, lass es 50 bis 80 sein. Ich hab's im Moment, hab keinen Überblick. Und dann begleitest du eine Autorin, einen Autor, so wie ein Kind laufen lernen und dann schreibst du am Anfang sehr viele Bemerkungen und natürlich auch Kritik an den Rand und dann drehen die noch eine Runde und dann drehen sie noch eine Runde und dann im Idealfall wird das Projekt richtig rund und ganz toll und die sind dann auch ganz stolz und dann gebe ich sie quasi rüber in die Gestaltung und Herstellung, das ist Bertrams Bereich und dann kommen sie wieder zu mir und dann kommen sie zu Marketing und PR, also zu mir und Team natürlich und irgendwann, ja, stehen sie dann auf einer Bühne und haben eins der schönsten deutschen Bücher oder irgendwelche anderen Erfolge, halten Lesungen und ich sitze so ganz unten irgendwo im Publikum und denke, hey, und jetzt kriegen die den Applaus und ich weiß ganz genau, ein Teil davon ist mein Coaching, so ein bisschen wie der Fußballtrainer da sitzt und die Mannschaft spielt top. Und das finde ich es ist eine meiner absoluten Lieblingsrollen. Dieses dem anderen die Bühne bauen, dem anderen das Rampenlicht lassen und genau wissen. Und irgendwann treffen sich so die Blicke oder danach stößt man an und beide wissen, das war schon ein Coworking. Und das ist völlig egal, mein Verlagsname steht auf dem Buch, aber mein persönlicher Name steht da nicht. Und der persönliche Name des Autors oder der Autorin steht da. Und hey, wir haben das trotzdem zusammen gemacht. Also das finde ich eine ganz beglückende Erfahrung und auch Wissen weitergeben. Ich habe lange gelehrt und dann ja, habt ihr schon gesagt, beraten. Das ist ein bisschen ähnlich. Dann, also wenn sich eine Marke, die du beraten hast, danach plötzlich total toll entwickelt und dann die Rückmeldung kommt, das Team funktioniert besser, weil die jetzt wissen, wer sie als Marke sind. Ja. boah, da könnte ich, das ist wie so ein Heliumballon in der Psyche. Da hebe ich dann wirklich für einen Tag mal ein bisschen ab und denke, wow. Und niemand weiß, dass ich diese Marke beraten habe, weil das ja ein sehr diskretes Geschäft ist.
Ja.
Und das ist auch egal, aber so eine Rückmeldung, die wissen jetzt, wer sie sind und deshalb funktioniert das Team, das ist schon, ja, das ist für mich Erfolg.
Und es ist auch so eine schöne Form und auch so eine bescheidene Form von Stolz, die man da hat. Also wirklich schön, wenn man das so zuhört. Und gerade dieses Talent, das du ja mit oder durch die Jahre entwickelt hast, dass du Kreative groß werden lässt oder ihnen diese Bühne gibst, auf der sie sich auch entfalten können. Was sind denn so deine Erlebnisse, wenn du siehst, dass jemand sein erstes Buch über deinen Verlag jetzt quasi erstellen und verlegen hat lassen? Wie sind denn da normalerweise so die Reaktionen? Natürlich positiv, aber gibt es da so Anekdoten, wie was das dann mit den Kreativen macht?
Ach ja, also inzwischen machen wir das sogar so, dass wir in dem Kennenlerngespräch oder in dem zweiten Gespräch fragen, was wäre denn das Schönste, was aufgrund dieses Buches sich in Ihrem oder deinem Leben verändern sollte? Und dann spürt man so, die einen wollen eigentlich gerne in die Lehre gehen und die anderen würden gerne ihre Agentur spezialisieren auf den und den Punkt und die anderen möchten eigentlich aus der Lehre raus und frei schreiben. Und ja, ich glaube, das darf ich erzählen, Thomas und Martin Poschauko, die ich wahnsinnig bewundere, so wirklich kreative Überflieger, die sagten auf die Frage, wir wollen nie in Käfighaltung arbeiten und damit meinten sie angestellt in einer Agentur und wir wollen nur Zitat geilen Scheiß machen, Zitat Ende, und davon leben können. Und das haben die gemacht. Die machen weiter unvorstellbar kreative Sachen, die gehen ihren Weg und ich bewundere die beiden. Also es ist wirklich ganz toll. Müsst ihr euch die Website mal angucken, Thomas und Martin Poschauko. Und dazu hat das Buch, Nea Machina heißt das Buch von denen, vielleicht die Grundlage gelegt. Das war so, ja, das ist vielleicht ein bisschen das Fundament von denen. Und wenn die dann ihren Weg gehen, und dann haben wir sie lange nicht gesehen, weil die leben im Bayerischen und dann ist man da auch nicht dauernd. Und dann laden sie einen plötzlich ein zu 10 Jahre Labras Banda in der Olympiahalle und da machen sie eine live gezeichnete Bühnenbildshow für diese Band. Und dann sitzt man da irgendwo und diese beiden Jungs sind nass geschwitzt und kämpfen mit der Technik, weil live zeichnen für dieses Bühnenbild, das ist schon echt auch eine Herausforderung. Und man sieht die so von oben und denkt sich, meine Burm, boah, seid ihr stark.
Super.
Und dann, also in dem Fall ist eine meiner vielleicht allerschönsten Verlegerinnen-Geschichten. Die haben uns dann, irgendwann kam hier ein großes, großes Paket an, ganz flach und ganz groß. Wir wussten nicht von wem, warum und wieso. Und da drin war ein großes gerahmtes Bild, weil jemand diese Live-Bühnenbild-Zeichnerei mit der Band und dem Bühnenbild fotografiert hat, in einem Moment, wo es um die Begegnung an der mexikanischen Grenze geht und wo irgendwie so eine brüderliche Umarmung visualisiert wurde. Und das haben sie uns geschenkt als Dank für das, was wir für sie getan haben. Und das ist jetzt das Bild, was in meinem Vorsteherinnenbüro hängt.
Schön.
Und das sind so Sachen, die kannst du, die sind fast kitschig, wenn man sie erzählt. Und die kannst du dir auch nicht vornehmen. Und um Gottes Willen jetzt nicht, falls jemand zuhört und will danach mal ein Buch schreiben, die Latte liegt nicht da, dass man mir Bilder schenken muss. Aber das zeigt für mich so, wie aus einer Zusammenarbeit im Idealfall einfach sehr viel mehr wird, weil man miteinander durch sehr viel dick und dünn gegangen ist und man einfach eine Phase des Lebens halt zusammen verbracht hat, so wie früher mit WG-Freunden im Studium. Und so ist es jetzt halt, man ist so eine Arbeitsgemeinschaft auf Zeit. Keine Wohngemeinschaft, aber eine Arbeitsgemeinschaft.
Ja, und also diese man merkt überhaupt, man hört relativ wenig Business raus? Also man liest auch wenig Business und man hört sehr viel Miteinander raus.
Ich glaube ja, dass Business immer im Miteinander entsteht. Also wenn man erst daraus einen Gegensatz macht, dann leidet ja entweder das Miteinander oder das Business. Ja. Also ich glaube, dass Erfolg im Team nur möglich ist, wenn man einen gemeinsamen Begriff von diesem Erfolg hat und sich dann auch wirklich als Team begreift. Sobald einer sagt, wie kriege ich da mehr raus als der andere, glaube ich, kriegst du den Erfolg schlechter hin.
Ja, das stimmt, ja. Wie geht's dir jetzt dann da so mit neuen Talenten oder wenn du so einen Ausschau hältst nach Kreativen, die du vielleicht so unter deine Fittiche nehmen möchtest? Generell gefragt, kommen die zu dir? Gehst du zu ihnen? Entdeckst du sie? Und wenn ja, wie?
Ja, da ist jetzt Corona wirklich ein Biest. Also bis vor Corona war ich ganz, ganz oft mit vielen Bücherkisten an Hochschulen und in Agenturen und habe den Verlag vorgestellt und habe auch sehr offen erzählt, was klappt nicht, warum machen wir was und was auch schiefgegangen. Also so Fehler, die wir schon mal gemacht haben, müssen andere ja nicht mehr machen. Und natürlich ergaben sich daraus auch immer Kontakte. Und dann hat irgendwie jemand gesagt, oh, war ich so fasziniert, kann ich dir mal meine Bachelorarbeit schicken oder ich habe da so eine Idee oder so. Also man kommt dann ja ins Gespräch. Und genauso haben wir, und das gilt auch alles für nach Corona wieder, wir haben zweimal im Jahr so ein, wir haben das Mappentag genannt, weil die Kreativen immer auf der Buchmesse mit großen Mappen kamen und auf der Buchmesse können wir uns ja keine Projekte angucken, weil wir dauernd beraten und da auch tatsächlich mal verkaufen wollen. Mhm. Und insofern haben wir dann gesagt, na gut, dann eben nicht auf der Messe, aber ihr könnt in den Verlag kommen und wir geben Tipps und wir spielen Trüffelschwein und ansonsten geben wir euch von unserer reichhaltigen Erfahrung noch ein paar Tipps oder so. Und das waren so die wichtigsten aktiv angeleierten Kontaktbörsen und werden es auch wieder sein. Und dann ist es so, dass wir natürlich so ein Netzwerk, was wir haben, auch pflegen. Also da kommt dann oft so Freunde von Freunden-Thema. Also irgendjemand hat mit uns ein Buch gemacht und es war anscheinend ganz schön. Und dann sagt der oder die wiederum, hey, ich habe da jemanden und der ist bei mir an der Hochschule und arbeitet gerade über, wollt ihr euch nicht mal kennenlernen? Also das ist dann wie überall im Leben, glaube ich, so dass, ja, dieses Thema Freunde von Freunden.
Eher so zufällig dann, okay.
Ja, also schon auch mit so einer gewissen Strategie. Wir sind ganz oft mit unseren Autorinnen und Autoren auch nach der Erscheinung des Buchs und auch eine ganze Weile länger im Kontakt. Und oft kommt ja dann auch so, dass man nochmal zusammen Abend isst oder so. Und dann kommt die Frage, was plant ihr denn gerade Neues? Und ach, da fällt mir ein, der sowieso, der macht doch jetzt auch gerade. Und also es ist ein Punkt Zufall, aber es ist ein von mir schon auch bewusst provozierter Zufall. Also dieses Netzwerken mache ich gerne und mache ich schon auch mit dem strategischen Ziel, dass uns wieder Kreativprojekte zugespielt werden, weil das ist ja so ein bisschen der Sauerstoff des Verlages. Wenn das versiegt, dann sind wir ziemlich dumm dran.
Ja, es ist sowieso ein ganz interessanter Gedanke, weil den Verlag Hermann Schmidt, den habe ich ja schon länger auf dem Schirm, habe mir schon einige Bücher tatsächlich im Laufe der letzten Jahre bestellt. Und wenn man sich so mal das Sortiment anschaut, um welche Themen es geht, das ist ja nicht nur handwerklich orientiert, sondern auch viel psychologisch, viel, wie gehe ich mit Kreativität um und auch das Thema Selbstbewusstsein in der Kreativität. Da gibt es ganz, ganz viele Themenbereiche und das ist so interessant. Und es ist schon, dass man sich fragen könnte, ja, warum denn ausgerechnet dieser Fokus? Weil als Verlag ist man natürlich immer häufig breit aufgestellt, aber nein, es sind konkret Bücher über Kreativität, über Design, Typografie, Illustration. Ist da dieser Druckerei-Hintergrund dafür verantwortlich und auch dieser typografische Hintergrund deines Mannes dafür verantwortlich, dass das jetzt gerade in dieser Nische unterwegs ist?
Das ist eine super gute Frage. Also ich fange das jetzt mal historisch an. Also Bertram hat von seinem Vater übrigens, der gestern mit fast 103 Jahren gestorben ist, eine Art Typovirus übernommen. Hermann Schmidt, nachdem der Verlag auch heißt, hat eine Schriftsetzerlehre gemacht und war, der kam aus sehr einfachen Verhältnissen und war völlig begeistert, was man mit Schrift machen kann. Und es erschloss ihm auch die Welt der Bildung und so weiter. Und diese Begeisterung hat er ganz früh an seinen Sohn weitergegeben. Also Bertram war in der elterlichen Druckerei schon am Setzkasten. Da konnte er gerade mit Mühe schreiben. Und dann hat er nach dem Abitur mit sanftem Druck des Vaters, statt zu studieren, eben auch eine Schriftsetzerlehre gemacht, die letzte im Bleisatz, also der letzte Jahrgang noch im Bleisatz. Und hat sich auch tot, also der Bertram ist der Schrift gezeichnet, schreibt die schönsten Briefumschläge meiner Meinung nach der Welt, aber da bin ich hochgradig befangen. Und also Typografie war sein Leben und so quasi seine Hauptbeziehung. Ich war dann immer nur die Nebenbeziehung, aber habe mich da hochgearbeitet. Dann hat er eine Weile Kunstgeschichte studiert, dann hat der Vater ein bisschen gedrängelt und gesagt, hier, die Druckerei übernehmen, jetzt mach nochmal was BWL-drucktechnisch-mäßiges. Hat er dann auch gemacht. Und währenddessen wurde dann das Forum Typografie gegründet und dann ist Bertram da Gründungsmitglied gewesen und es gab den Type Directors Club of New York und dann hat er dem Chairman des Type Directors Club of New York zugearbeitet, weil einfach Typografie war seins und ist es nach wie vor. Und dann kam in den 80ern, also mittleren 80ern, trat der Apple Macintosh ja seinen Siegeszug an, sprich die Menschen, also die Kreativen, hatten eine Setzerei, von der du bis dahin nur träumen konntest und die wenigsten Menschen wussten aber, wie Schriftsetzen geht, also wie Typografie geht. Und das war dann unser Start im Verlagsprogramm. Wir haben immer noch die Website typografie.de, aber eigentlich stimmt die nicht mehr wirklich, deshalb nennen wir sie jetzt auch verlag-hermann-schmidt.de. Und da war Bertram super vernetzt, da war Bertram zu Hause, da war er kompetent und jetzt kommt was weiteres dazu, was in der Wirtschaft nicht unwichtig ist. Es gab keinen anderen Verlag, der sich wirklich drum kümmerte. Deshalb haben wir da angefangen und wir haben uns immer als Zielgruppenverlag verstanden. Also wir wollten nichts anderes als Bücher für Menschen machen, die Grafikdesign und Typografie machen. Und dann änderten sich unsere Kreativen quasi. Dann kam das Netz dazu. Dann haben wir mal ein Buch Website Graphics gemacht. Dann änderten sich die Agenturstrukturen. Dann kam die Frage, ich weiß es nicht mehr, was wir alles für Themen hatten. Und wir sind eigentlich immer mit dieser Zielgruppe und mit dem, was die beschäftigt, programmatisch so ein bisschen mit, haben wir uns ausgerichtet. Also das ist wie so ein Kompass. Die Zielgruppe Kreative in den Agenturen und im Grafikdesign ist Norden. Und wenn die aber andere Themen und Probleme und Herausforderungen haben, dann versuchen wir dazu ein Buch zu machen. Mhm. Und dann gibt es eben jetzt in den letzten 10 Jahren sowas wie Corporate Language, weil ja, du hast nicht nur ein Corporate Design, sondern du hast auch eine Unternehmenssprache, Branded Interactions, da geht es darum, wie konzertiere ich die ganzen verschiedenen Markenkontaktpunkte, die ja in digitalen Zeiten so viel tausendfach sich ausbreiten, wie kriege ich da eine gewisse Kongruenz und ein gutes Orchestrieren hin. Und immer wenn wir etwas spüren, was die Kreativszene bewegen könnte oder bewegt, dann versuchen wir dazu ein Buch zu machen. Und andersrum, wenn wir Bücher und Projekte angeboten bekommen und wir nicht das Gefühl haben, dass das bei, jetzt kommt wieder meine große Liebe zur Zielgruppe, unseren Kreativen, einen Widerhall produziert, dann wird es auch sofort abgesagt.
Mhm. Ja, und das, man sieht auch das, so schön, wie schön das
ändert sich das Programm ein bisschen immer.
Man sieht auch schön, wie das ineinander greift, weil es ist nicht so, dass ihr euch oder distanziert und so auf die Zielgruppe von oben drauf schaut, sondern ihr seid wirklich ein Teil dieser Zielgruppe und wisst halt auch, wie Kreative denken, wie sie ticken, wie sie leben und ihr könnt auch viel besser auf die Sorgen und Ängste auch eingehen oder was sie beschäftigt. Also das passt halt einfach schön ineinander. Das ist ein komplettes Bild.
Freut mich. Also es ist zumindest das, was wir wollen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch alle anderen Versuche des Marketing mit Zielgruppen umzugehen, haben schnell was Arrogantes, weil du über Menschen sprichst und nicht mit Menschen sprichst.
Genau.
Also dann brauchst du ganz viel Marktforschung und dann sind diese deine Kunden so ein Objekt und dann erforschst du das und da ist wenig Herzblut dann noch im Spiel, während wenn du innerhalb dieser Zielgruppe versuchst zu verstehen, was beschäftigt gerade. Und dann haben wir natürlich auch, Mensch, in den 90ern sind wahnsinnig viele Leute Grafikdesigner geworden, in den 80ern gab es das gar nicht. Und plötzlich war am Rande der Konferenzen eben auch so eine Frage, was ist meine Leistung wert? Und dann haben wir eben geguckt, wie können wir kalkulieren helfen? Irgendwann haben wir festgestellt, nee, das kann man auch nicht so von außen sagen, das liegt so sehr im Projekt. Dann gibt es wieder keine Bücher mehr zur Kalkulation, weil wir kapiert haben, das war eine Phase, wo man so Kalkulationsratgeber geben, also Rat geben konnte. Heute sind die Kundenstrukturen und die Einkäuferstrukturen bei den großen Unternehmen so anders. Da brauchen die eher sowas wie Designprojekte gestalten, haben wir jetzt im letzten Jahr als Buch rausgebracht. Wie steuere ich so ein Projekt und wie schaffe ich das, dass ich nicht immer abends und nachts und am Wochenende noch in der Agentur sitze, weil ist auf Dauer nicht gesund. Und also es kommt eigentlich immer aus der Zielgruppe für die Zielgruppe und wir sind da so mittendrin und trotzdem ein ganz klein bisschen katalysatorisch draußen.
Jetzt ist es natürlich ein Traumzustand, immer mit High-End-Design zu tun zu haben, also mit toller oder mit bester Typografie, mit bester Haptik, tollen Materialien, tollen Papier und so weiter. Karin, bist du auch drin in der Thematik?
Entschuldigung, es hört gleich wieder auf, ja.
Okay.
Ja.
Geht's wieder?
Ja, geht wieder. Meine Assistentin wollte sagen, dass sie geht. Und das habe ich auch so verstanden.
wo war ich? Bist du auch in dem drin? Oder hast du Berührung zur Praxis, wie Designer, Grafiker, Mediengestalter, ganz egal, teilweise verheizt werden? Also wenn sie in der Industrie, im Handwerk und so arbeiten, also wie deren Know-how und Leistung völlig missachtet wird und auch mit Füßen getreten wird. Also hast du hier Berührung?
Ja, also jetzt, das war ganz intensiv, immer auf den Fachkonferenzen, es gab ja die Typo und so die diversen Konferenzen, da hast du das immer so in den Pausen da halt so im ganz großen Kreis mitbekommen. Mhm. Aber ja, also das ist auch was für uns ganz, ganz wichtig ist, das mitzubekommen, ist das Thema, was am schwierigsten in Buchform zu beantworten ist, weil da es ist so eine ganz fatale Wechselwirkung, dass ich glaube, dass Kreative in den Kreativstudiengängen ganz viel lernen, aber nicht, was sie eigentlich wirklich als Problemlöser für Kunden da bieten. Mhm. Und deshalb kauft man sie zu billig ein und sie lassen sich am Anfang auch oft zu billig einkaufen, weil der Mac ist eh da, den haben Mama und Papa bezahlt oder ich habe einen Studienjob gekauft. Und nein, aber der Mac darf nicht eh da sein. Der muss demnächst upgedatet werden und irgendwann ist er kaputt oder braucht eine neue Festplatte oder I don't know. Und da hat sich die Kreativszene zum Teil wirklich selbst auch erodiert. Aber das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und also wenn nicht gar das Existenzielle, weil daraus kommt Frust und daraus kommt mangelndes Selbstwertgefühl und dieser Selbstwert und die Wertschätzung, die einem von außen entgegengebracht werden, die haben ja was miteinander zu tun.
Genau.
Also ist ein Thema, was uns, also auch bis an den Abendessenstisch, das bleibt natürlich nicht aus, wenn du zusammenarbeitest und so in der Zielgruppe verankert bist, dann hast du auch nie Feierabend, sondern dann, ja, das wird auch ein Teil unserer Freunde ist eben im Design und spätestens da kriegst du ja die täglichen Sorgen und Hochs und Tiefs und sowas mit.
Aber es ist schon wirklich ein starkes Thema, weil auch in Zeiten von alles wird immer einfacher, alles wird suggeriert, dass ja der Unternehmer kann sich seine Website bauen ohne professionelle Hilfe. Er kann sich ein Logo bauen und kaufen. Also es wird ja weiß gemacht, dass man eigentlich diese fachlichen Leistungen oder diesen Anspruch ja teilweise gar nicht mehr braucht. Und Jordi, ich glaube, ich kann von uns reden, gell, wenn ich sage, wir kriegen das schon in der Praxis mit, wie oft man sich eigentlich so durchkämpfen muss und rechtfertigen muss, weil Unternehmen, obwohl man meint, die haben das schon lange gelernt, aber die kriegen immer wieder Rückschläge und vergessen alles, die haut's dann so weit zurück, dass die dann wirklich meinen, ja, der Kollege aus der Werkstatt kann das besser beurteilen als jetzt der Designer. Das ist wirklich teilweise abenteuerlich.
Liegt ein ganz klein bisschen, also ohne dass ich mir jetzt das Recht rausnehmen möchte, aus meiner Beobachtung meiner Zielgruppe Ratschläge zu geben. Aber ein Punkt hat mich immer gewundert in den ganz großen Zeiten dieser großen Konferenzen. War es auch schick, dass Kreative über ihre Auftraggeber latent gelästert haben. Und da habe ich immer gedacht, hoppla, Vorsicht, passt auf, das ist auch kein gutes Miteinander. Und dann ist bei den Auftraggebern die Einkaufsmacht immer stärker geworden. Also die haben ja alle dann kapiert, dass im Einkaufen die Wertsteigerung liegt. Und heute musst du ja jedes Angebot über irgendeine Einkaufsabteilung schleusen und da sitzt irgendein BWLer mit Excel-Tabellen und in der Tendenz ohne Geschmack. Und sagt, geht das nicht auch noch billiger? Und also wir haben ein oder zwei Bücher, die mir gerade durch den Kopf gehen. Das eine ist von der Maren Martschenko. Das heißt, Design ist mehr als schnell mal schön. Und die ist BWLerin und teilt sich ihr Büro aber mit einer Gestalterin. Und die empfiehlt oder versucht, Kreativen den Weg zu ebnen, dass sie überhaupt erst verstehen, dass wir Kreativen nicht Design machen, sondern eigentlich, ich nenne das visuelle Unternehmensberatung, sie hasst dieses Wort, sie nennt das gestaltende Beratung. Aber dazu müssen Kreative erstmal kapieren, dass sie eben nicht nur eine Website machen, sondern ein Problem des Auftraggebers lösen. Mhm. Einen Kundenkontaktpunkt optimieren. Und das vermitteln die Hochschulen, die ja in der gleichen Zeit, wo sich diese Entwicklung auf der Einkaufsseite ergeben hat, sind die Hochschulen durch den Bologna-Prozess. Und inzwischen musst du in Rekordzeit 100.000 Sachen lernen, von Webdesign bis sonst was. Also kannst du ja gar nicht alles können. Ja. Und dann baut man sich ein Portfolio und ich glaube, dass tatsächlich in dieser Selbstdefinition, ich löse meinem Auftraggeber ein Problem und am Schluss ist das auch sichtbar, aber dahinter, darunter ist doch der Eisberg des Erfolges und stattdessen diskutiert man dann 3 Stunden über Blautöne. Genau. Oder geht es vielleicht auch in der Form, können wir das Bild ein bisschen nach da rücken oder sowas, dann geht es doch auch. Ja. Und dann können alle dir auch mitreden, das war in der Architektur übrigens auch schon so. Also ja, jeder hat schon mal ein Haus gesehen oder eine Wohnung, oder geht es auch anders. Und ich glaube, die große Herausforderung für die Gegenwart liegt darin, die Wertschöpfung und das, was Design wirklich zum Wert des Unternehmens beiträgt, herauszukitzeln und verständlich zu machen. Und das damit aus so irgendwelchen, komm, ich schicke das nach Indien und lass mir da mal schnell für ein paar Euro ein Logo machen, was natürlich den BWLer mit der Excel-Tabelle sehr anfixt.
Ja. Vor allem, wenn wir wieder beim Thema Selbstbewusstsein als Designer sind, dass man natürlich auch selber schon erkennt, wenn man wenn man im Erstkontakt steht mit potenziellen Kunden, dass man auch schon beurteilen kann, möchte ich mit dem überhaupt zusammenarbeiten? Hat der überhaupt diese Wertschätzung für mich? Eben. Und bringt er mir den entsprechenden Respekt entgegen? Und wenn das schon mal fehlt, und da muss auch so ein bisschen die Menschenkenntnis ausgebildet sein bei dem Kreativen, dann wird man sich schon mal weniger in so eine Misere hineinbegeben. Und der Rest ist dann halt eben auch seine Expertise entsprechend verkaufen können. Und das ist halt auch so gut, dass man auch so viele Quellen hat, die einem das zeigen, weil ja Hochschule und Universität und also von meiner Seite aus her Universität noch eher wie Berufsschulen. Ich war auf einer Berufsschule und ich habe gemerkt, in der Berufsschule ist das überhaupt nie ein Thema gewesen. Also dieses, wie verkaufe ich mich, wie verkaufe ich meine Leistungen? Da hat man das ja in keinster Form irgendwie auch nur oberflächlich behandelt.
Und du kriegst es ja auch später. Also die wenigsten Agenturen nehmen den Kreativen ja auch in dem Punkt unter die Fittiche. Das macht dann der Kontakter oder sonst wie, das wieder ein BWLer. Und auch innerhalb der Agenturen sind dann die quasi Schönmacher, also die DesignerInnen. Und dann eben die Verkäufer, Präsentierer, Planner und so weiter. Dabei liegt das, also ich sage jetzt mal an uns oder an den Kreativen selbst, zu gucken, was kann ich da wirklich? Und meinen Selbstwert kann niemand anders kommunizieren als ich selbst.
Und ich finde es sehr schwer, dass sich Junge da finden. Also ich finde, mir kommt es vor, es dauert es extrem lang und irgendwie manche finden irgendwie gar nicht den Weg, weil eben auch das Selbstbewusstsein fehlt. Dann hat man nur irgendeinen einen Chef oder Auftraggeber, der eher draufhaut und jegliches Selbstbewusstsein wegnimmt. Also ich sehe in der Praxis, junge Menschen tun sich extrem schwer.
Ja, also ich glaube, das ist eins der ganz, ganz großen Probleme und es ist auch eins der ganz großen Lustkiller.
Ja.
Weil wenn du dazu dann noch, dann macht es ja auch keinen Spaß mehr, also wenn du die Anerkennung nicht bekommst und das Geld nicht. Ja. Und dann machst du noch Überstunden. Ich meine, da muss man schon eine gute Psyche haben, als dass das lange gut geht. Ne?
Genau.
Und das ist auch, also für mich ist das, wenn ihr jetzt durchs Verlagsprogramm scrollen würdet, findet ihr in ganz schön vielen Titeln, da steht ja nie, ob Bertram die betreut hat oder ich, aber so ein ganz klein bisschen nach den weichen oder härteren Themen kann man sortieren. Und das ist ganz oft mit drin, also auch die Kunst, ein kreatives Leben zu führen oder Kreativität aushalten von Frank Berzbach. Da geht es ganz viel um diese Themen. Jetzt nicht so, dass die einen retten könnten und danach ist die Welt eine andere, aber es sind eben die Denkanstöße. Und die Katrin Niesen mit Designprojekte gestalten, der ist das richtig so sehr ein Herzensanliegen, dass die inzwischen auch junge Kreative coacht, weil sie einfach sagt, wir müssen dann eben auch mit einer gewissen Effizienz dran und kill your darlings, also wir arbeiten zum Teil auch zu lange an Sachen, von denen wir sowieso wissen, der Kunde kauft sie nicht und sind dann noch frustriert, dass es 10 Uhr nachts ist. Der Stundensatz inzwischen, ich weiß nicht wo im Keller. Ja. Aber ihr sprecht das wichtigste Thema an, was, glaube ich, im Moment gerade durch die Szene sich zieht.
Wenn man jetzt zum Schluss nochmal vielleicht auf was ein bisschen Persönliches zurückkommt, was uns auch schon aufgefallen ist, was wir so von deiner Geschichte und jetzt auch von dem, was du so erzählt hast, mitgenommen haben, ist, dass du dich ja immer wieder mal in Situationen begeben hast, die neu für dich waren und wo du vielleicht auch Angst gehabt hast. Ist es immer noch so in regelmäßigen Abständen?
Also der Umgang mit der Angst wird anders, je öfter man sich ihr stellt, habe ich gelernt. Also wenn man der Angst immer ausweicht, dann hat sie ja die Macht, während wenn du sagst, okay, ich probiere das mal, kann gut gehen oder auch nicht. Aber was soll schon passieren, wenn es nicht, also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist immer so meine Devise kurz hinter, warum nicht?
Ja.
Und es ist nach wie vor so, dass ich immer und immer wieder Situationen habe, wo ich, wenn ich ehrlich bin, nervös bin, latent ein bisschen Angst habe. Bertram merkt das immer daran, dass ich dann so ein bisschen in mich gekehrt bin und er sagt dann, huhu, ich bin auch noch da und ich sage, ja, aber jetzt gerade nicht, bitte. Und dann ist das Schöne und deshalb kann ich junge ZuhörerInnen auch nur ermutigen, probiert's, dass irgendetwas in unserer Psyche, und da bin ich nicht Psychologin, lernt, auf diese Angst oder dieses Lampenfieber oder diese neue Situation kann auch totales Glück folgen. Mhm. Und wenn die Psyche das gelernt hat, dann kriegt sie ja eine gewisse Lust darauf, sich solchen Situationen zu stellen. Also wahrscheinlich sind Snowboarder und Risikosportler, die könnten das total erklären, wie das funktioniert. Die sind dann halt Adrenalin-Junkies. So weit geht's bei mir jetzt nicht. Aber es ist natürlich, habe ich Lampenfieber vor einer Pressekonferenz. Natürlich habe ich Lampenfieber, bevor ich eine Buchmesse eröffne. Und auch bei etlichen Interviews bin ich noch so ein bisschen okay. Und auch meine ersten Beratungen oder insgesamt, wenn du zu einer Firma fährst und sollst diese Marke beraten und da ist ein Team und die gucken dich alle an, ganz neugierig. Einige verschränken die Arme und die merkst genau, die wollen jetzt halt keinen Berater da drin haben und auch keine Beraterin. Dann würde ich am liebsten weglaufen und sagen, hey, kann ich nicht vielleicht auch zu Hause sitzen? Und auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, mal gucken, wen von euch ich bis heute Abend geknackt habe. Und da habe ich inzwischen einen, ich würde sagen, halbwegs routinierten Umgang mit. Und ich habe eben die Erfahrung machen dürfen, dass viel mehr gut geht als schlecht. Und dass, wenn was nicht so gut läuft, meistens die Welt nicht untergeht. Mhm. Und deshalb komme ich mit dieser Angst, also die Angst oder das Lampenfieber oder so ein, ach so, typisch Frau, ich ziehe mich dann zweimal morgens noch um, weil irgendwie nichts, was mir bis gestern gestanden hat, mir an dem Tag steht. Das ist aber, glaube ich, wirklich nur ein Frauenthema. Daran merke ich dann, ach komm, Baby, hier, jetzt stell dich nicht so an. Und dann habe ich mir noch gar nicht eingestanden, dass ich Schiss habe. Aber spätestens beim zweiten neuen Look denke ich, komm, jetzt hier, jetzt weiß es aber auch genau. Und dann sieht das dritte zwar auch nicht besser aus, aber das dritte muss dann irgendwie herhalten, weil ich weiß, sonst funktioniert das hier jetzt die nächsten zwei Tage so. Und dann gehe ich inzwischen, und das also vielleicht auch als Tipp, also ich neige nicht zu Stolz, aber dann sage ich mir oft auf der Rückfahrt, boah, jetzt kannst du aber auch echt dankbar sein, und dann überlege ich mir auch, womit ich mich belohne. Also dann darf ich am nächsten Tag ein bisschen später ins Büro und darf nochmal in den Wald, oder dann lade ich bald dran zum Italiener ein oder schenke mir Blumen oder denke mir halt irgendwas aus, weil ich glaube, ja, die Angst gehört dazu, aber dann müsste man auch sich selbst loben oder sich selbst zumindest soweit anerkennen, wenn dann die Welt nicht untergegangen ist.
Yes, genau.
Ja, also ist ein schönes, ausgeglichenes Verhältnis. Also
total, ja.
Es ist immer so ein Wechselspiel zwischen leichter Nervosität und Ungewissheit, aber auch die Freude an dem Neuen, dass man einfach wieder eine Veränderung da hat, dass man was Neues entdeckt. Also diese Neugier, die du auch angesprochen hast, die ist auch ultra wichtig. Und
Problem ist nur, wenn man aus Angst die Dinge nicht tut, geht dann
genau. Ein Problem.
Ja, und dann, also das ist so ein bisschen, wie mir hat mal jemand gesagt, wie willst du wissen, ob dir die Suppe schmeckt und bekommt, außer indem du sie isst? Und das hat mich, das ist so banal, aber es hat mich total beeindruckt. Ja. Denn natürlich, wenn ich das einfach nie ausprobiere, dann weiß ich nicht, ob ich das kann. Und zum Teil, glaube ich, sind so diese Verharrungsängste auch letztlich von irgendwie Eltern oder Großeltern übernommen, denn unsere Gesellschaft ist so schnelllebig und so so durchlässig, dass tatsächlich, was ist denn das Allerschlimmste, was passieren kann, dass irgendjemand so unzufrieden ist, dass und du selbst mit dir auch, dass du sagst, komm, lass mal das Honorar stecken oder irgendwie. Aber also wir machen ja keine Operationen am offenen Herzen. Also davor habe ich einen Heidenrespekt und da wäre ich wahrscheinlich bis heute zu schießrig, um sowas zu machen. Aber ich weiß noch, als ich meine erste Konferenz, also die Anfrage bekam, ob ich eine Konferenz moderieren kann, da habe ich munter gesagt, ja, hatte ich noch nie gemacht. Habe mich dann gefragt, warum ich da ja gesagt habe. Und dann habe ich das gesamte Honorar, was ich verhandelt habe, in Training gesteckt und habe Videotraining gemacht und habe Sprachtraining gemacht. Da war das Geld weg, aber dafür konnte ich dann auftreten und sprechen. Und dann habe ich das so gut gemacht, dass ich sofort einen Folgejob bekam, war das Honorar quasi beim nächsten Mal dann wieder da. Und das ist bis heute so, dass ich vor wichtigen Pressekonferenzen meine Sprachübungen mache, die ich damals beigebracht bekommen habe. Und Ja, gut, das wäre jetzt schon sehr peinlich gewesen, wenn ich da auf der Bühne in Tränen ausgebrochen wäre, weil ich mein Wort nicht mehr finde. Aber vielleicht muss man ja auch nicht sofort in Tränen ausbrechen, sondern dann stockt es halt mal auf der Bühne.
Genau.
Das passiert.
Ja, super. Super Anekdote jetzt auch zum Schluss tatsächlich. Jetzt sind wir dann doch auch wieder bei fast 1,5 Stunden. Also die Zeit vergeht ja wie im Flug auch. Karin, es war uns wirkliche Freude, dass wir jetzt mit dir haben sprechen können. Waren sehr, sehr schöne Eindrücke und auch die Geschichte, die du uns jetzt nochmal so von deiner persönlichen Sichtweise aus erzählt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Wir wünschen dir alles Gute und vor allem jetzt auch viel Erfolg mit deinem Verlag Hermann Schmidt. Wir verlinken natürlich auch das Instagram-Profil und auch den Online-Shop zum Verlag in den Shownotes. Wer sich dafür interessiert, ist natürlich von meiner Seite aus absolut empfehlenswert, sich mal die Bücher zu Gemüte zu führen, nicht nur um des Lesens willen, sondern auch bezüglich den Themen, die dort behandelt werden. Und in dem Sinne möchten wir uns herzlich bei dir verabschieden und wünschen dir noch einen wunderschönen Abend, Karin.
Ja, lieben Dank. Ich danke euch. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Zeit so im Flug vergeht und dass wir so eine schöne Tour durch die Kreativszene machen. Ich wünsche euch alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Karin, ebenfalls.
Tschüss. Ciao, servus.
Also, ciao, tschüss.